Machen Sie Ihren Garten zu Ihrem Zuhause. Mit den einzigartigen Gartenmöbeln von Hohn.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 19. Mai 2025. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schwungvollen, optimistischen Start in diese neue Woche. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Kennen Sie die Real Unit Schweiz AG? Auf jeden Fall sollten Sie jetzt aufmerksam zuhören, denn das ist eine echte Erfolgsgeschichte aus der Schweizer Finanzbranche. Real Unit hat eine über Jahrzehnte bewährte Anlagestrategie entwickelt, die ihre Ersparnisse mit echten Sachwerten vor Kaufkraftverlust und Krisen schützt. Die Real Unit Profis sorgen für Wertstabilität und legen das Aktionärsvermögen gut verteilt an. Physisches Gold, Silber und Bargeld werden unabhängig von Banken in Hochsicherheitslagern in der Schweiz aufbewahrt. Dazu kommen Aktien von mehrheitlich Schweizer Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Aufgrund der großen Nachfrage gibt die Real Unit Schweiz AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Aktien heraus. Bis am 28. Mai können Sie Real Unit Aktien zum Vorzugspreis zeichnen. Profitieren Sie jetzt und informieren Sie sich auf www.realunit.ch. Ich wiederhole, www.realunit.ch und werden Sie Miteigentümerin und Miteigentümer der Real Unit Schweiz AG. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbedurchsage. Am Donnerstag, dem 22. Mai, haben wir den nächsten Weltwoche Daily Livestream auf diesem Kanal oder auf YouTube. Sie können sich einschalten, ab 17.00 Uhr geht's los. Auch Fragen, Anregungen, Kritik sind hoch erwünscht. Sie finden den Livestream auf diesem Kanal, YouTube, oder aber wählen Sie sich direkt ein mit der Adresse www.weltwoche.ch/live mit V geschrieben, /live. Und die Fragen, die Anregungen bitte einschicken, fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, gibt auch ein Formular. Die Adresse lautet www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Ja, diskutieren Sie mit. Alles, was Ihnen am Herzen liegt, können Sie fragen, können Sie einschicken. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Die Nachrichten, die wichtigsten Themen des Tages, ist einiges passiert am Wochenende, vor allem auch international. Die konservative Wende im weitesten Sinn, die schreitet voran. Der Zeitgeist verändert sich. Ja, dieses woke, linke, grüne, was die letzten Jahre dominiert hat, das bricht in sich zusammen, das sehen wir überall. In der Schweiz allerdings gibt es Ausnahmen, während die Amerikaner zum Beispiel Diversity-Kriterien zurückfahren an Universitäten, wird das bei uns hochgeschoben. Auch lese ich, die ETH Zürich würde einen neuen Plan einführen, einen neuen Lehrplan, einen neuen Universitätsplan gewissermaßen, in dem die Bedürfnisse der Studenten nach mehr Freizeit und so weiter zur Geltung kommen sollen. Das wird vordergründig beklatscht, aber es gibt auch Professoren, die das schlecht finden. Also die Schweiz macht immer alles ein bisschen verspätet, was die anderen schon aufgeben. Das wird bei uns zum Teil noch durchgezogen. Dafür haben wir es nie ganz so extrem übertrieben wie die anderen. Aber die Schweiz ist damit nicht in eine Insel der Glückseligen. Denken Sie an die Klimapolitik, denken Sie an die Kernkraftausstiegspolitik, denken Sie an die Migrationspolitik, die Verschuldungspolitik, die EU-Anbiederungspolitik. Da ist man auf falschem Kurs unterwegs nach wie vor, aber langsam wird auch da Gegensteuer gegeben. Noch eine interessante Facette. Die Firma Ypsomed, ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt, die Firma Ypsomed, das ist eine MedTech-Firma, die sehr erfolgreich ist. Und die wird geführt von Simon Michel. Simon Michel ist ein FDP-Nationalrat und als solcher ist er eine der führenden Stimmen der EU-Unterwerfung. Also er ist dafür, dass die Schweiz Verträge unterschreiben soll mit der EU, die dafür sorgen, dass die Schweiz EU-Recht übernehmen muss, also dass die EU als Gesetzgeber in der Schweiz auftreten kann, und zwar in relevanten Bereichen unserer Sozial- und Wirtschaftsgesetzgebung, dass im Konfliktfall die Schweiz nicht mehr frei entscheiden kann, denn im Konflikt, im Streit entscheidet, hat das letzte Wort das oberste Gericht der Europäischen Union, also der Gegenpartei. Das ist eine unmögliche Situation. Und wenn die Schweizer sich dieser Rechtsübernahme aus Brüssel verweigern, dann können sie bestraft werden, ganz legal. Das heißt, wir haben es hier mit einem offensichtlichen Verstoß gegen die Bundesverfassung zu tun, meine Damen und Herren, mit diesem Vertrag, mit diesem Unterwerfungsvertrag. Denn in der Bundesverfassung wird festgehalten, dass die Schweizer in ihren Abstimmungen, in ihrer Selbstbestimmung frei sein müssen. Also nicht mit vorgehaltener Pistole, ihr könnt abstimmen, was ihr wollt, aber wenn ihr das abstimmt, was uns nicht passt in Brüssel, dann könnt ihr bestraft werden. Und dieser Simon Michel, der setzt sich dafür ein, immer mit dem Argument, wenn wir das nicht unterschreiben, dann geht die Schweizer Wirtschaft vor die Hunde, dann geht sie kaputt und auch die Medtech-Branche, in der er tätig ist, die hätte gewaltige Probleme. Ja, schauen wir mal, wie es denn dieser Branche geht. Das von ihm und auch sein Unternehmen, das von ihm geleitete Medizintechnikunternehmen Ypsomed verzeichnet seit Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen am 26. Mai 2021, es hat dann allerdings neue Verhandlungen gegeben, eine Aktienkurssteigerung von ca. 135%. Gleichzeitig schreibt Ernst & Young in ihrem Swiss Biotech Report 2024, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Swiss Biotech Report seien, erneut erwirtschaftete die Schweizer Biotech-Branche einen Rekordumsatz von 7,3 Milliarden verglichen mit 6,8 Milliarden im Jahr 2022. Trotzdem warnt Michel bei jeder Gelegenheit, dass die Schweizer Wirtschaft und auch die Medtech-Branche bei einer Nichtunterzeichnung der neuen EU-Unterwerfungsverträge kaputt gehen würde. Also Sie sehen, das wird nicht durch die Fakten gedeckt, dieser Alarmismus, den wir da immer wieder hören. Und dann interessant, wir schauen ja immer auch etwas die anderen Medien an und versuchen uns da ein Bild zu machen von den Stimmungen da draußen im Mainstream. Und für mich bemerkenswert, was in der Neuen Zürcher Zeitung passiert. Dort zeichnet sich ab, zumindest wenn man da die ersten Anzeichen anschaut, da zeichnet sich ab ein Kurswechsel in der Ukraine, Berichterstattung. Und zwar das zentrale Narrativ des Westens wird da zusehends in Frage gestellt. Das zentrale Narrativ des Westens im Ukraine-Krieg ist ja, dass das ein unprovozierter Krieg sei, aus heiterem Himmel gewissermaßen, einzig und allein zuzuschreiben der diabolischen, der dämonischen und kriminellen Energie des Kreml-Chefs. Und wehe, man stelle dieses Dogma in Frage, man werfe da einen skeptischen Blick drauf, dann wurde man von der NZZ also ansatzlos, bruchlos zum Putin-Verherrlicher, zum Putin-Versteher erklärt. Und was hat die NZZ nicht alles auch an kritischen Artikeln über die Weltwoche geschrieben, was ja zeigt, dass man sich offensichtlich mit uns auch auseinandersetzt. Nun aber ist die NZZ selber auf Weltwochekurs, denn wir haben von Anfang an dieses Narrativ bezweifelt. Wir haben gesagt, ja nein, dieser Krieg, dieser Einmarsch geht ja nicht um die Rechtfertigung desselben, aber es geht darum, diesen Krieg in seiner ganzen Entstehungsgeschichte nüchtern und faktenbezogen zu analysieren, und dann kommt man einfach zu anderen Schlüssen als zu dieser Mickey Maus und Hollywood-Theorie, dass gewissermaßen das Böse exklusiv residiert im Kreml. Ist ja unglaublich primitiv, diese Theorien, die man da zugrunde gelegt hat. Natürlich gibt es Entwicklungen in Russland, die einem nicht gefallen, aber das können nicht die ausschlaggebenden Kriterien seien in der Beurteilung eines Kriegs, wenn es denn eben Begründungen und Faktoren gibt, die viel nennenswerter sind. Und dazu gehört natürlich auch die ganz massive Ausdehnung des militärischen Einflussbereichs der westlichen Militärallianz der NATO, angeführt durch die Amerikaner. Das ist hier der entscheidende Punkt und die Sicherheitsinteressen. Jetzt also hatten wir in der NZZ, ich sage das hier einfach, um zu zeigen, wie sich da auch etwas verändert, aus meiner Sicht zum Positiven. Es gab kürzlich ein Gespräch mit dem US-Politologen John Mearsheimer. Da waren wir früher ganz allein auf weiter Flur. Also offensichtlich ist das nicht ganz so bescheuert, was dieser John Mearsheimer da sagt. Dann auch ein Interview mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Szijjártó, der da auch aus meiner Sicht realistischere Beurteilungen anbietet. Und Mearsheimer zum Beispiel hat erklärt, er hätte an Putins Stelle ebenso gehandelt und den Krieg womöglich früher begonnen. Dann gab es einen NZZ-Leitartikel, kürzlich verfasst von Chefredaktor Erik Guier. Da habe ich gestaunt. Er sagt, ja, Russland sei wieder eine Großmacht und selbstverständlich müsse bei einem Friedensschluss das Sicherheitsinteresse Russlands berücksichtigt werden. Und bis vor kurzem ist ja in der NZZ nur schon die Erwähnung des Wortes legitime russische Sicherheitsinteressen. Das stand ja sozusagen auf dem Index. Das durfte nicht einmal gedacht, geschweige denn geschrieben werden. Und eben dieses Sicherheitsinteresse müsse respektiert werden, selbst wenn es über die Köpfe der Ukrainer hinweg geschehe. Ist ja schon interessant, also diese Schubumkehr, das ist ja nicht einfach ein partieller, ein Umsteuern, sondern das ist eine Schubumkehr. Und interessanterweise haben ja auch NZZ-Leute immer wieder argumentiert, zum Beispiel vor 3 Jahren, das sei absolut falsch, jetzt mit Putin zu verhandeln. Noch vor 2 Jahren haben sie gesagt, im letzten Jahr noch, es sei völlig falsch, mit Putin zu verhandeln, man müsse ihn militärisch in die Knie zwingen. Jetzt sagen plötzlich die gleichen Leute, nein, nein, man muss verhandeln, es sei richtig. Also sie merken, wie sich da etwas verändert, auch wenn die, die sich verändern, niemals zugeben würden, dass sich bei ihnen etwas verändert hat. Aber es hat sich eben verändert, ganz klar. In einer weiteren Ausgabe kritisierte der Brüsseler Korrespondent der NZZ, Antonio Fumagalli, die westliche Unterstützung für ein Sondertribunal gegen die russische Verwirrung. Er wies auf die völkerrechtliche Immunität Putins und Co. hin und gab Zweifel am Nutzen eines solchen Tribunals wieder. Er könne der internationalen Strafjustiz eher schaden als nützen. Und dann eben noch das Interview mit Péter Szijjártó, dem ungarischen Außenminister. Dieser stellte klar, aus seiner Sicht, nur die USA können den Krieg beenden, idealerweise unter Trump, dem er Friedensfähigkeit zutraut, Waffenlieferungen verlängert, aus seiner Sicht nur den Krieg, einen NATO- und EU-Beitritt der Ukraine lehnt er klar ab. Also in dieser Häufung der Beiträge erkennt die Weltwoche zumindest die Möglichkeit eines drastischeren Kurswechsels hin zu einer realpolitischer, weniger ideologisch verengten Sicht auf den Ukraine-Krieg, wie wir versuchen in der Weltwoche sie ja seit Anfang des Krieges anzubieten, ist ja ein gutes Zeichen, dass das jetzt auch bei anderen offensichtlich auf fruchtbaren Boden fällt. Nichts nützt nichts gegen Wohnungsnot, Schutzklausel unter Beschuss, eine Schlagzeile der Sonntagszeitung am Wochenende, die Zürcher Wohnungsnot, die Schweizer Wohnungsnot. Da müsste man mal herausfinden, inwiefern diese sogenannte Wohnungsnot in den Städten, jetzt vor allem auch im rot-grünen Zürich, daher rührt, dass die Stadt Zürich auf Landreserven sitzt. Denn es gibt ja zweifellos ein grosses politisches Interesse, vor allem der Linken, daran, diese Wohnungsnot aufrechtzuerhalten. Denn das gibt den Politikern eine gewaltige Macht. Und die Linken sind da ganz vorne dabei. Und das Thema Wohnungsnot ist ja auch für da die linke Vorsprecherin Jacqueline Badran auf allen Kanälen. Die hat ja ein Freifahrtsabonnement im Schweizer Fernsehen. Sie ist gewissermaßen zwangsgebührenfinanziert. Also man muss sich wirklich da diese Politikerin fast allabendlich immer wieder anhören. Ist ja bemerkenswert. Müsste man vielleicht mal untersuchen, was das an verdeckter Wahlhilfe ausmacht. Wird das eigentlich versteuert? Muss sie das deklarieren? Ich weiß es nicht. Sind das Geschenke? Das wäre einmal abzuklären. Aber eben diese Wohnungsnot, das darf man einfach nicht ausblenden, ist natürlich im Interesse der Linken, weil eben auch, und das sehen wir zum Beispiel an linksregierten Städten wie Wien und anderen, wo dort eben, und auch in Zürich, wo dann eben die Stadtregierung die Möglichkeit hat, Wohnraum zuzuweisen. Und das verschafft ihr natürlich eine ganz grosse Klientel bei den Wahlen ein Schuft, wer sich solches denkt, wer sich Böses dabei denkt, beziehungsweise wer hier die strategischen Interessen offenlegt. Eine Amtseinführung unter besonderem Vorzeichen, Papst Leo XIV. Kommt mit Furcht und Zittern. Ja, ist irgendwie bemerkenswert, dass diese Papstwahl und jetzt auch die Amtseinführung der Amerikaner, der jetzt da die Geschicke des Vatikan und der katholischen Weltkirche leitet, dass das doch auf ein großes Interesse stößt. Ich lese auch in protestantischen reformierten Zeitungen, dass man sich mehr moralische Autorität da wünscht im Vatikan. Ich bin immer etwas vorsichtig beim moralischen, bei der moralischen Autorität. Das kann dann auch immer schnell in Moralismus ausschlagen. Und ja, die Moral ist ja auch oft etwas Selbstverständliches. Das sind einfach die Regeln des gedeihlichen Zusammenlebens, dass man sich so verhält, wie es eben dem Leben gerecht wird und nicht nach irgendwelchen abstrakten Theorien oder nach den Geboten da der Gutmenschen. Dann hatten wir eine neue Bodenoffensive im Gazastreifen. Offensichtlich ist Israel bereit, jetzt auch über ein Ende des Kriegs zu verhandeln. Diese fürchterliche, diese grauenhafte Situation, die uns ja auch immer wieder mit der Heuchelei des Westens konfrontiert. Bei den Russen hat man jeden zivilen Toten gezählt und hier sozusagen ganz groß als Beispiel für die angebliche Totalverworfenheit und eben teuflische Qualität da des Kreml-Chefs gewertet. Wohingegen im Gazastreifen natürlich die Zahl der zivilen Toten ins Unermessliche steigt, im Quervergleich. Und seitdem das sich vollzieht, hat auch da etwas die Kritik an den Russen abgenommen, weil man gemerkt hat, dass man dann ja mit ganz anderen Bandagen auf Israel einsteigen müsste. Und die israelische Situation ist natürlich eine kompliziertere Situation. Man kann das nicht gleichsetzen mit dem Krieg in der Ukraine. Aber selbstverständlich geht das natürlich auch nicht, was jetzt da die Staatsführung macht mit diesen unermesslichen, mit diesen gigantischen Todeszahlen. Es gibt ja keine gesicherten Angaben, man muss immer aufpassen. Das sind die Hamas-Behörden, die davon wie viel 150.000 Toten am Wochenende berichtet haben, darunter viele Kinder, Frauen, Alte und so weiter. Schrecklich, auch wenn diese Zahlen zu hoch gegriffen wären, das ist ein fürchterliches Geschehen und in Holland hat es große Demonstrationen gegeben, da über Zehntausende haben in Den Haag einen härteren Israel-Kurs gefordert. Dann Trump will mit Putin und Zelensky telefonieren. Der US-Präsident möchte da Frieden schließen. Nicht überall ist allerdings seine Vermittlungstätigkeit willkommen. Der indische Staatspräsident Modi verwahrt sich da gegenüber Einmischungen aus Washington im Kaschmir-Konflikt. Da fühlt man sich zu stark bedrängt und Trump würde die falschen Akzente setzen. Ich habe angesprochen die verschiedenen Wahlen, wir haben es gesehen in Rumänien, dort hat zwar nicht der sogenannte Ultranationalist, wobei ich glaube nichts von diesen Adjektiven, aber einfach der rechte Vertreter, der hat am Schluss dann doch verloren gegen einen Pro-Europa-Politiker, wie es heißt, der durch eine sehr starke Mobilisierung dann noch gewinnen konnte. Im ersten Wahlgang war er schlechter dran, haben sich einfach jetzt alle gegen die Rechten verbündet. Ist ja nichts Neues, kennen wir in der Schweiz auch. In Portugal gewinnen die Konservativen und die noch konservativeren die Rechten. Und auch in Polen zeichnet sich da ein starkes Abschneiden bei den Präsidentenwahlen ab, vor allem auf der rechten Seite. Also die rechte Opposition erobert in der ersten Runde mehr als die Hälfte der Stimmen. Das sind doch Zeichen, die eben zu deuten sind als Stimmungsveränderung im politischen Sinne. In Weinfelden sagen die Stimmberechtigten nein, keine muslimischen Grabfelder auf dem Friedhof. Das ist interessant hier, also das Bekenntnis, auch die Gruppe der Gegner, vor allem aus den Kreisen der SVP, darunter auch der frühere Weltwoche-Journalist Markus Schär, der sich ja als Weinfelder da auch stark engagiert, früher übrigens ein SP-Mitglied, ich weiß gar nicht, ob er immer noch in der SP ist, und der hat gesagt, also das ist die Argumentation der Kritiker gewesen, dass man eben in der Schweiz nicht die eigene religiöse Gesinnung über den Staat stellen soll und hier sozusagen die Friedhöfe gleichsam metaphysisch besetzen sollte, sondern dass man sich hier eben an der im weitesten Sinne säkularen Mehrheitskultur zu orientieren habe. Und dieses Argument hat da ganz offensichtlich verfangen. Die Schweiz akzeptiert Rückweisungen von Asylsuchenden nicht, sagt Bundesrat Jans, aufgrund des Grenzschließungsbescheids oder des Rückweisungsentscheids der deutschen Regierung, die ja zeigt, diese Entscheidung, dass Schengen und Dublin nicht funktionieren, also diese Flüchtlingsabkommen und Grenzöffnungsabkommen der Europäischen Union. Aber Jans, und das wird vor allem von der rechten Seite her kritisiert, müsste sich viel stärker darauf konzentrieren, eben selber diese irreguläre Migration zurückzuweisen. Dann noch der European Song Contest. Das ist, vielleicht noch vorher was anderes, was Wichtiges im Kanton Zürich. Ist eine Senkung der Unternehmenssteuern zurückgewiesen worden am Wochenende. Die Stimmbürger wollten nichts davon wissen. Das ist eine riesige Schlappe für die Bürgerlichen und für den SVP-Finanzdirektor Stocker, der wohl davon ausgegangen war, dass man mit dieser Steuersenkung durchkommt. Nun sind sie aufgelaufen. Das ist eine ganz herbe Niederlage. Und die, auch der SVP-Vertreter hat jetzt eher etwas, das die Stimmberechtigten beschimpft. Er hat gesagt, ja, man müsse ihnen halt Zückerli geben, man müsse ihnen halt irgendetwas geben. So als ob die, wie die Tiere bei der Fütterung, oder wenn sie nichts bekommen, stimmen sie nicht ab. Da macht man sich's vermutlich zu einfach, wenn man da etwas abfällig über die Zürcher Stimmberechtigten redet. Für mich ist das ein ganz krasses Versagen hier auch der Bürgerlichen, dass diese Steuersenkung im Kanton nicht durchgekommen ist, denn das ist ja eigentlich noch das bürgerlichere Klientel. Und das gilt es da vor allem aus rechter Sicht genau zu analysieren, warum das nicht stattgefunden hat. Dann eben noch der European Song Contest. Ein Österreicher hat gewonnen und ja, dieses Ereignis hat mich jetzt nicht so wahnsinnig bewegt. Ich habe gesehen, in den Zeitungen, auch im Fernsehen, ist das an die ganz große Glocke gehängt worden. Ich habe mich gewundert, warum eigentlich Michelle Hunziker, die Star-Moderatorin, warum die sich so streng hat da modellieren lassen, mit den Haaren ganz nach hinten gebunden. Sie wirkte fast etwas mumienhaft, während da die Sandra Studer, das hat mich beeindruckt. Ich habe einige Moderationen gesehen, also brillant, auch wie sie tanzt, wie sie singt, fantastisch. Ja, und die Hazel Brugger ist halt als Comedian ja vielleicht nicht unbedingt für so eine Art Anlass gemacht, weil sie ja doch eher etwas die Neigung hat, die gute Laune ins leichte zynisch-komische dann zu nuancieren, gewissermaßen. Ja, das und eben dann die Michelle Hunziker hat irgendwie unter ihren Möglichkeiten gespielt. Sie war dann beim Finale, habe ich gehört, auch noch etwas heiser. Und dann vom Musikalischen hat das, glaube ich, nicht wahnsinnig viel hergegeben. Ich habe einfach gesehen, viele so Kastratenstimmen, so ganz hoch und dann so Rollmops-Erscheinungen da jetzt bei den Teilnehmern. Das müssen andere beurteilen. Mich hat jetzt das nicht so da wahnsinnig gepackt, dass ist nicht unbedingt das Kerngeschäft dieser Sendung, der Eurovision Song Contest. Nun, auch die Größenordnung dieser Veranstaltungen ist einfach für die Schweiz, ich weiß nicht, diese Massendinger da, das ist für unser Land nicht wirklich das Richtige. Wir müssen doch klein, aber fein, das Maßgeschneiderte, nicht da diese riesigen, gigantischen Veranstaltungen. Und wie ich gehört habe, hat es ja dann auch nicht diese Nachfrage ausgelöst nach Tourismus, dass da jetzt alle Hotelzimmer ausgebucht worden wären. Es offensichtlich zu teure Preise. Man hat da mit einem größeren Ansturm gerechnet. Nun, es ist jetzt vorbei und man kann da wieder sich mit anderen Dingen beschäftigen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bis gleich.